Herr Jesus Christus, du bist der Grund, warum wir hier sind. Du bist auferstanden und du lebst und du bist in unser Leben gekommen. Du hast uns erlöst, du hast unsere Schuld vergeben. Du nennst uns deine Freunde und du hast uns zu Kindern Gottes gemacht. Danke für deine Liebe, für deine Gegenwart. Danke, dass du jeden von uns durch und durch kennst und dass aus lauter Liebe du nicht aufhörst, zu uns zu reden. Und so bitte ich dich, hilf uns, dass wir deine Stimme heute hören, dein Reden hören. Gib uns offene Ohren und offene Herzen für dich und hilf du mir, so zu reden, wie es dir gefällt. Amen. Jesus sagt diesen herausfordernden Satz: So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wir haben in Seligenstadt mit 10 Predigten über diesen einen Satz nachgedacht. Dieser Satz, der hat Dynamit drin. So wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. So sehr liebt Gott uns Menschen, dass er seinen Sohn in diese Welt sendet. Ja, dass er selbst in Jesus Christus zu uns kommt, in diese Welt hineinkommt, um uns aus der Sünde und aus der Verlorenheit heraus zu retten, um uns ja in diese befreiende und heilsame Beziehung zu sich selbst zurückzubringen. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er in Jesus zu dir kommt, in diese Welt kommt, um dich zu sich zurückzuholen. Und das ist die entscheidendste Frage überhaupt. Hast du dich schon zurückholen lassen? Bist du schon in der Beziehung zu Gott, dem Vater? Kennst du ihn als deinen liebenden Vater? Der alles gibt, um dich bei sich zu haben. Hast du diese Entscheidung getroffen, dass du Jesus nachfolgen willst? Denn er ist der Weg zum Vater. Die wichtigste Entscheidung, die wir treffen können. Und wenn du da noch nicht klar bist, wenn du sagst, ich weiß es noch nicht oder ich bin ganz am Anfang, ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen, mache ich dir Mut. Jemanden aus der Gemeinde, den du vertraust, von dem du weißt, der ist schon mit Jesus lange unterwegs, sprich ihn an und sag, hilf mir, wie kann ich diese Beziehung zu Gott finden? Oder darfst auch gerne zu mir nach dem Gottesdienst kommen. Aber es ist so wichtig, dass wir diese Beziehung zu Gott, zu unserem Vater im Himmel finden. Jesus wird in diese Welt gesandt und alle, die ihm nachfolgen, und das heißt, wenn du ihm nachfolgst, dann sagt Jesus zu dir, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich dich. Das heißt, wir als Kinder Gottes, wir als Jesu Nachfolger, wir sind Gesandte. Wir sind gesandt, dass wir die gute Botschaft von der Liebe Gottes allen Menschen in Tat und in Wort bezeugen. Es heißt hier beim Johannesevangelium, er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Ja, Jesus wurde in diese Welt gesandt, aber das gehört auch zu der Wirklichkeit dieser Sendung, nämlich dass nicht alle Jesus angenommen haben. Jesus hat durchaus eine Menge Ablehnung erlebt. Und da wird Jesus an verschiedenen Stellen sehr deutlich. Er sagt, wenn ich auch euch jetzt zu den Menschen sende, dann wird da nicht nur darüber gejubelt. Dann werden die Menschen nicht nur positiv darauf reagieren. Genauso wie ich, so werdet auch ihr Erfahrungen der Ablehnung machen. Im Johannesevangelium wiederum am Ende oder zum Ende hin sagt Jesus, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, dann werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Das ist genau die Situation der Gemeinden in Kleinasien. an die Petrus seinen ersten Brief geschrieben hat. Da waren viele Menschen, die haben angefangen, Jesus nachzufolgen. Da waren viele Menschen, die haben auch diesen Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, diese Sendung angenommen. Und was erleben sie? Sie erleben richtig Widerstand. Sie erleben, dass sie von der Gesellschaft aufgrund ihres Glaubens diskriminiert werden, weil sie Christen sind. Sie erleben, dass Jesus nachzufolgen, dass es bedeutet, dass sie irgendwie Außenseiter sind. Und sagen wir ehrlich, uns geht es ja wirklich gut hier in Deutschland. Wir hatten letztens Open Doors bei uns in der Gemeinde in einem Gottesdienst und es war erschreckend zu sehen, wie die Verfolgung von Christen weltweit so zunimmt in diesen Tagen. Aber auch in Deutschland wird der Ton schärfer. Auch in unserem Land erleben wir zunehmend, dass der Glaube an Jesus Christus uns eher als zu Außenseitern macht. Wir sind einer christentümlichen Zeit eigentlich. In einer nachchristentümlichen Zeit. Das Christentum war irgendwie Kultur bei uns in Deutschland. Das ist es nicht mehr. Und Petrus macht seinen Lesern Mut und ich denke, er macht auch uns heute Mut, wenn er schreibt, seht zu, dass ihr den Menschen keinen Anlass gebt, schlecht über euch zu reden oder gegen euch zu handeln. Tut nichts Unrechtes, seid freundlich, lebt dem Evangelium gemäß, dann haben die Menschen keinen Grund, euch anzufeinden. Und wenn sie euch aufgrund des Evangeliums, weil ihr euch zu Jesus bekennt, oder weil ihr nach Gottes Willen lebt, wenn sie euch trotzdem anfeinden, dann freut euch, sagt er. Freut euch. Hä? Wir sollen uns freuen, wenn die Menschen uns anfeinden? Petrus sagt, weil ihr dann die Leiden mit Jesus teilt, die er auch erleiden musste, und weil ihr euch damit als wahre Jesus-Nachfolger erweist. Wenn wir heute in dieser nachchristentümlichen Zeit oder Welt leben, in der wir, wenn wir zu Jesus uns stellen, vielleicht zunehmend Außenseiter werden, wenn wir uns zu unserem Glauben an Jesus Christus bekennen und unser Leben nach dem Willen Gottes ausrichten, dann kann es geschehen, dass auch wir Anfeindungen erleben. Und wenn wir überhaupt keine Anfeindungen erleben, müssen wir uns vielleicht fragen, ob wir den Glauben wirklich leben und ob wir wirklich auch uns zu Jesus bekennen. Ich weiß, John Wesley, der Prediger, der hat jedes Mal, wenn er keine faulen Tomaten oder Eier bekommen hat, hat sich immer gefragt, habe ich noch recht gepredigt? Petrus ermutigt uns als Jesus-Nachfolger, habt keine Angst vor Menschen. Und ich glaube, das ist ein Thema heute in unseren Gemeinden, die Menschenfurcht. Habt keine Angst vor Menschen. Lasst euch nicht einschüchtern. Bekennt euch unerschrocken zu Jesus Christus. Wieder an anderer Stelle sagt Jesus, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, damit wir ewiges Leben haben, erfülltes Leben. Und das will er jedem Menschen schenken, nicht nur dir. Jedem Menschen hier in Frankenthal will er ein neues Leben schenken, ein Leben, das erfüllt ist. Wollen wir ihn mutig bekennen. Also die Hintergrundsituation der Empfänger von diesem Brief, von diesem ersten Petrusbrief, war, dass die ganz schön unter Druck waren, dass sie Außenseiter waren aufgrund ihres Glaubens. Und ich glaube, der Text spricht aber noch auf eine andere Weise in unsere heutige Zeit zu uns. Wir leben ja in einer Zeit, in der die Menschen tief in Sorgen sind, in Angst. Wir haben den Krieg vor der Haustür, wir leben viel Unruhe, wir erleben viel Spannung in der Welt, wir merken plötzlich ist wieder so ein kalter Krieg da, wir erleben, wie die Inflation uns Sorgen macht. Es sind so viele Dinge, die uns Sorgen und Angst machen könnten oder wollen. Und dann merken wir, wie der Ton unserer Gesellschaft immer rauer wird, das Lebensgefühl wird pessimistischer, die Gesellschaft polarisiert sich. Pandemien, Krieg, Inflation, man könnte sich wirklich Sorgen machen. Wo man hinschaut, stechen und hauen, klagen und schimpfen, meckern und jammern über die Politik und über unsere Zeit. Und dann ist die Frage, wohin geht diese Welt? Geht es nur noch bergab? Haben wir noch Hoffnung? Was für eine Hoffnung haben? Was ist unsere Hoffnung? Und da hinein schreibt Petrus diesen Einsatz oder diese Sätze. Er sagt, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Petrus sagt, seid bereit. Seid immer bereit. Also jeden Moment sollt ihr bereit sein. Wozu? Antwort zu geben. Antwort. Worauf? Auf die Frage, warum ihr so erfüllt seid. Warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. In einer Zeit, wo alle Welt sich sorgt und schimpft. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, die uns Petrus heute stellt. Bist du erfüllt von Hoffnung? Wer oder was ist unsere Hoffnung? Jesus Christus. Also könnten wir auch die Frage stellen, bist du erfüllt von Jesus Christus? Bist du erfüllt von Jesus? Oder lass mich es nochmal anders fragen, womit ist heute Morgen dein Herz erfüllt? Mit Leere? Mit Resignation? Sorgen, Ängste, dunkle Gedanken und Gefühle, Ärger, Zorn, Unruhe. Oder ist da Hoffnung, Frieden, Ruhe, Freude, Liebe, Zufriedenheit, Dankbarkeit? Ich glaube, es ist eine ganz entscheidende Frage an uns Christen in dieser Zeit. Womit ist unser Herz erfüllt? Oder vielleicht auch die Frage, wie bekommen wir denn ein von Jesus und seiner Hoffnung erfülltes Herz? Das ist ja die Verheißung. Das finden wir ja im Wort Gottes vom Alten bis zum Neuen Testament, dass er möchte, dass unsere Herzen erfüllt sind mit ihm, erfüllt sind mit Hoffnung. Im Johannesevangelium, da lesen wir, wie Jesus sagt, also wie es heißt, am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, dann werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Also das Innere ist so voll von Gott, so voll von dem Heiligen Geist, so voll von diesem lebendigen Wasser, dass es strömt und zwar überfließend aus unserem Leben hinaus strömt zu den Menschen hin. Wenig später im Johannesevangelium sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und das ist sicherlich nicht materiell gemeint, sondern Jesus möchte, dass wir ein Leben haben, das erfüllt ist mit Gott selbst, mit seinen guten Gaben, mit seiner Art, mit seinem Wesen. Im Römerbrief, da sagt der Apostel Paulus, unsere Hoffnung aber wird nicht uns enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Es ist wieder ein Wort, dieses ausgegossen bedeutet, in der Fülle ausgegossen. Unsere Herzen sind voll mit der Liebe Gottes. Oder wie Paulus am Ende des Römerbriefes für die Gemeinde betet, er betet, dass sie mit Glauben, mit Freude und Frieden erfüllt sind. Ich bitte Gott, auf den sich unsere Hoffnung gründet, dass er euch in eurem Glauben mit aller Freude und allem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird. Also es ist ganz klar von der Bibel her, Gott will, dass unsere Herzen voll sind von ihm. Voll mit Jesus. Voller Frieden, voller Zuversicht, voller Hoffnung und voller Freude. Ich singe in letzter Zeit ganz oft dieses Lied, meine Hoffnung und meine Freude. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Meine Hoffnung, meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Können wir das singen von ganzem Herzen, dass Jesus unsere Hoffnung und unsere Freude, unsere Stärke und unser Licht ist? Und dann steht natürlich die nächste Frage, wie komme ich denn dazu? Wie bekomme ich dieses erfüllte Herz? Was ist nötig, um mit einem erfüllten Herz zu leben? Wir hatten eine Gemeindefreizeit im Juni, da haben wir über das menschliche Herz nachgedacht. In drei Einheiten. Das erste war das ungeteilte Herz. Gehört mein Herz ungeteilt meinem Herrn? Und das zweite Thema war das geheilte Herz. Wie viele Verwundungen tragen wir noch mit uns rum, die nicht geheilt sind? Wo wir noch zutiefst innerlich verletzt sind von dem Leben, von anderen Menschen. Und das dritte war dann die Frage nach dem erfüllten Herz. Wie kann es sein, dass unser Herz so erfüllt ist mit Gott? Bei dem Propheten Hesekiel heißt es, ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebendig ist, das lebt. Das ist schon die Verheißung des neuen Bundes, wo wir ein neues Herz bekommen durch Jesus Christus. Ein Herz, das Zentrum unseres Lebens, das ausgerichtet ist auf Gott, das ihn anschaut und das verwandelt wird, das erneuert wird. Und damit fängt es an, dass wir uns von Gott ein neues Herz schenken lassen. Jesus spricht von Wiedergeburt. Es braucht diese neue Lebensausrichtung, die weg ist von mir selbst. Diese Selbstverkrümmung, wo ich nur auf meinen eigenen Nabel schaue, wird aufgelöst und ich schaue Gott an. Ich schaue in seine Herrlichkeit, ich schaue in sein Gesicht durch Jesus Christus und werde zutiefst verwandelt. Hast du dir dieses neue Herz schon schenken lassen? Ein Herz, das wirklich willig ist, Jesus zu vertrauen und ihm zu folgen. Darum dürfen wir Gott bitten, dass uns dieses neue Herz schenkt. Da dürfen wir Jesus einladen, dass er hineinkommt in unser Leben, unser Herz. Und dann gilt, was Paulus sagt an die Epheser. Er sagt, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch, und das Wort hier von der Grammatik, der griechischen Grammatik heißt, lasst euch immer wieder vom Geist erfüllen. Immer wieder neu. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich glaube, Paulus stellt hier die Gemeinde die Frage, was lasst ihr in euch rein? Was nehmt ihr in euch auf? Wein? Viel Alkohol? Viele Menschen versuchen, Erfüllung zu finden durch Alkohol. Das funktioniert nicht. Machen wir uns kaputt, werden wir abhängig und dann zerstören wir uns und unsere Familien. Paulus sagt, lasst nicht den Wein die Lösung sein. Was nehmen wir auf in unser Leben? Vielleicht ist heute nicht der Alkohol, sondern vielleicht sind es diese sozialen Medien, die uns vergiften. Den vielen Schrott, den wir im Internet finden. Diese vielen Sachen, die nur negativ sind, so viel Mist, den wir jeden Tag konsumieren, lesen, sehen und reden. Das ist das vielleicht, was uns heute viel mehr vergiftet. Ludwig Feuerbach, den ich eigentlich normalerweise nicht zitiere, aber den Satz finde ich gut von ihm. Er sagt, du bist, was du isst. Das stimmt auch im Physischen. Wenn wir viel Fastfood essen, dann werden wir auch entsprechend, sehen wir dann aus wie ein Hamburger. Du bist, was du isst. Das weiß man heute. Lebensmittel wirken sich auf unsere Hormone, auf unsere Gesundheit aus, also auch auf unsere Gefühle. Aber es gilt umso mehr für geistliche Dinge. Du wirst der Mensch, was du konsumierst. Womit du dich füllst, womit du deine Gedanken füllst, womit du dein Herz füllst. Und da gibt es so viel Gift in dieser Gesellschaft, das uns vergiftet. Unheilige und destruktive Dinge, die wir lesen und konsumieren. Und dann stellt sich die Frage, was erfüllt uns eigentlich mit göttlichen Dingen? Ja, mit Gott selbst. Paulus sagt, singt Loblieder. Richtet eure Gedanken, eure Herzen aus auf Gott, auf sein Wesen, auf das, was er ist und was er euch gibt. Und Paulus sagt hier, seid dankbar. Gebt Dank Gott. Schaut auf die Dinge, die gut sind. Schaut auf die Dinge, die Gott euch schenkt. Seid dankbar, übt Dankbarkeit ein. Also die Achtsamkeit, nichts in uns hineinzulassen, was destruktiv ist und was Gottes Gegenwart zuwider ist. Und auf der anderen Seite zu schauen, wie kann mein Herz erfüllt werden von den guten Dingen, die Gott gibt. Wahre Anbetung Gottes. Wahre Anbetung Gottes ist die höchste Bestimmung des Menschen. Und ich glaube, in der Anbetung Gottes finden wir unsere Erfüllung. Dazu sind wir bestimmt. Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Ich rede viel darüber, auch in Selingstadt, über die Frage, wie viel Zeit verbringen wir in der Gegenwart Gottes. Und ich weiß, es ist einer der schwersten Kämpfe in unserer heutigen Zeit. Die Zeit zu finden, in der Gegenwart Gottes zu sein. Einfach nur bei ihm zu sein. Und uns von ihm erfüllen zu lassen. Einfach nur bei ihm zu sein und zu empfangen, Empfangende zu sein. Im Wort Gottes zu lesen und es zu verinnerlichen. Weil wie viele Menschen, wie viele Christen steht das, die Bibel einfach nur im Regal? Nimmst du dir Zeit, das Wort Gottes zu lesen, zu verinnerlichen? Darüber nachzudenken. Der Psalmist sagt, Tag und Nacht denke ich nach über das Wort Gottes. Wenn es nur eine halbe Stunde wäre am Tag, hätten wir schon so viel gewonnen. Und schließlich, glaube ich, dürfen wir auch einfach bitten darum. Wir dürfen Gott bitten. Komm und fülle mich. Jesus sagt, wenn schon die Väter wissen, den Kindern Gutes zu geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen seinen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Mit dürfen darum bitten, Herr, fülle mich. Ich möchte von dir erfüllt sein. Ich möchte, dass deine Zuversicht und deine Hoffnung mehr Raum in meinem Herzen hat als alle Zweifel und alle Verzagtheit. Und vielleicht fängt es mit dem Glauben an. Mit dem Glauben aufgrund des Wortes Gottes, dass Gott es wirklich tun will und auch kann. Dass er unser Leben füllen kann und will. Glaubst du das? Dass das Gottes Absicht für dein Leben ist? Dass du mit ihm ganz und gar erfüllt bist? Doch, noch ein paar Gedanken. Auf der Gemeindefreizeit haben wir eben auch darüber gesprochen, dass es das geheilte Herz braucht. Und wir sind von dem Leben verwundet. Und wir haben manchmal tiefe Wunden. Und es gibt auch eine Krankheit der Seele, die verhindert, dass wir diese Fülle erleben. Wir leben in einer Zeit, und das sind auch Christen, Kinder Gottes, nicht immer verschont. Wir leben in einer Zeit, wo die Depressionen so überhand nehmen. Mehr denn je sind Menschen depressiv. Und dann braucht es manchmal gute Seelsorge und professionelle Hilfe. Wenn du sagst, ich finde diese Fülle nicht, diese Freude, diese Hoffnung nicht, für mich ist alles nur dunkel und schwarz, dann kann es vielleicht sein, dass Seelsorge und professionelle Hilfe nötig ist. Und zum Schluss möchte ich nochmal zurückgehen zu diesem Text aus dem Petrusbrief. Ich habe die Predigt ja überschrieben, lebst du fragwürdig? Das war eigentlich, ist der Titel dieser Predigt, lebst du fragwürdig? Und diese Frage ist eben genau diese, bist du so erfüllt von Jesus, bist du so erfüllt von Hoffnung, von seinem Frieden und von seiner Freude, dass Menschen um dich herum ins Fragen kommen. Dass Menschen um dich herum an der Arbeitsstelle oder als deine Nachbarn oder in deiner Familie, dass die ins Fragen kommen und sagen, was ist das? Was ist in deinem Leben, was ich nicht habe? Dass Menschen anfangen, darüber nachzudenken, da ist etwas, was ich auch haben möchte. Was ist das, was dich so lebendig macht, was dich trotz dieser Zeit, in der wir leben, so froh und so hoffnungsvoll macht? Was ist das? Und das ist mein Wunsch für meine Gemeinde, für euch, für unsere Gemeinde, unseren Bezirk, dass wir so mit Gott, mit dem Geist Gottes erfüllt sind, dass wir immer öfter gefragt werden, warum wir so von Hoffnung erfüllt sind. Gibt es dieses Zitat von Franz von Assisi, er hat einmal gesagt, predige das Wort zu jeder Zeit, wenn nötig, benutze Worte. Das wird manchmal auch so benutzt als Entschuldigung. Ich muss Jesus ja nicht bekennen, ich lebe einfach. Ich glaube nicht, dass er das gemeint hat. Und da kommen wir eigentlich dann, müsste man nochmal eine zweite Predigt dann halten. Aber hier geht es um die Frage, die Intention ist sehr klar, nämlich auch unser Leben, unser Verhalten, unser Reden ist eine Predigt. Sie predigt manchmal viel lauter als unsere Worte. Und dann bekennen wir Jesus Christus und wir sagen, ich glaube an Jesus. Und dann fangen wir an, im Internet die schlimmsten Sachen zu verbreiten. Die Welt braucht Jesus, die Menschen brauchen Jesus, die Menschen hier in Frankenthal brauchen Jesus. Er ist die Hoffnung für diese Welt. Er ist das Wasser, er ist die Quelle des Lebens, die uns in uns sprudeln möchte und aus uns herausfließen möchte wie ein Strom lebendigen Wassers. Möge dieses Wasser in uns allen mächtig fließen zu den Menschen hin, damit auch sie die Hoffnung erfahren, die wir haben. Seid immer bereit, sagt Petrus, seid immer bereit, Rede und Antwort zu geben, wenn man euch fragt, warum ihr so voller Hoffnung seid. Und tut das höflich Und mit allem Respekt, lass uns nicht einstimmen in diesen Chor der Meckerer, der Schimpfer und der Respektlosen und Arroganten Besserwisser. Es ist furchtbar, wie negativ und destruktiv so viele Beiträge von Christen in den sozialen Medien sind. Wir haben einen anderen Geist bekommen, einen Geist Jesu, den Geist Jesu, einen Geist der Freude und des Friedens und der Hoffnung. Jetzt mache ich Schluss, auch wenn noch eine zweite große Frage offen ist, nämlich sind wir denn überhaupt bereit, Rede und Antwort zu geben? Sind wir sprachfähig, was das Evangelium betrifft, in dieser heutigen Zeit? Können wir das Evangelium so sagen, dass die Menschen es heute verstehen? Das müssen wir vielleicht mal ein andermal bedenken. Heute geht es um diese eine Frage. Willst du dich von Jesus ganz neu erfüllen lassen? Mit der Hoffnung, die die Menschen so dringend brauchen. Und dazu lade ich uns ein, dass wir miteinander singen. Mit offenen Herzen zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, füll mich neu. Ich möchte nicht mehr, dass die Sorgen und diese Dunkelheit, dieses Negative mein Herz erfüllt. Ich möchte, dass du mein Herz erfüllst. Komm du neu und fülle mich ganz neu. Dankeschön.